Herzlich willkommen zu diesem Podcast-Favorit. Ich bin Sabine Weber und mir gegenüber sitzt Elisabeth Stöppler, Regisseurin der heutigen Aufführung im Theater im Revier. Sie ist oder nennt sich Musiktheaterregisseurin und ich habe sie hier auch zum ersten Mal erlebt, nämlich 2012 mit der Husalka von Antonín Dvořák. Jetzt treffen wir uns also wieder 2024 am selben Ort mit einem sehr ambitionierten Werk der deutschen Erstaufführung von Innocence von Kaya Saariaho. Mit auch einem ziemlich aktuell brisanten Thema. Die Premiere war allerdings am 28. September. Die wievielte Aufführung ist es? Ich glaube, es ist jetzt die fünfte, aber da ist man doch vorher nicht mehr nervös, oder?
Also ich bin eigentlich immer nervös, weil ich das Ganze jetzt zum ersten Mal seit der Premiere, also wie Sie sagten, seit Ende September sehe. Theater ist ja unglaublich, ja, das Liveste eigentlich, das Unmittelbarste, was es gibt. Und natürlich sind die Monate ins Land gegangen, auch für die Darsteller und für mich selbst. Und man ist schon auch unglaublich aufgeregt. Was wird man da wieder sehen? Wird man was Neuem wieder begegnen? Sieht man andere Schwerpunkte? Da haben sich bestimmte Dinge anders nochmal ausgeprägt. Also das ist immer sehr, sehr aufregend, finde ich. Und kalt lässt mich das sowieso nie. Also
Also 2012 bis 2024, das sind 12 Jahre. Was hat sich da für Sie eigentlich alles so entwickelt?
Also ich muss da ein bisschen ausholen, weil ich ja im Musiktheater im Revier seit einem,
das ist mir sehr lieb.
Also ich arbeite hier an diesem Haus eigentlich seit 2008. Das heißt, noch viel früher als 2012 habe ich hier angefangen. Meine erste Inszenierung war Peter Grimes von Benjamin Britten. Und ich bezeichne das immer so als meine Regiegeburt hier. Also ich habe zwar vorher natürlich schon inszeniert, aber ich habe das Gefühl, dass ich hier mit diesem Ensemble, von denen ich teilweise Personen auch wieder getroffen habe oder wieder treffe, und dem Chor hier eigentlich so eine sehr positive Grunderfahrung gemacht habe, wie ich selber arbeiten will, kann und eben auch möchte und welche Art von Stück mir wichtig ist, was das Thema Relevanz auf dem Musiktheater und Musiktheater als öffentlicher Ort und so weiter betrifft. Das hat hier alles sehr stark angefangen und 2012 habe ich die Husalka auch sehr stark aus einer, ich würde sagen, weiblichen Perspektive versucht zu erzählen, also eine Frau, die eigentlich am Ende in ihren eigenen Wellen wieder untergeht. Da haben wir eigentlich etwas dagegen gehalten, dass das eigentlich eine Emanzipationsgeschichte ist, dass sie eben die eigenen Wellen oder die Wellen, in die man sie hineingeworfen hat oder hineininterpretiert hat, dass sie die verlässt. Und das ist alles hier in Gelsenkirchen passiert. Vor 12 Jahren, finde ich, sah die Welt auch noch ziemlich anders aus. Ich finde, es hat sich sehr zugespitzt, was natürlich 2012 schon spürbar war, was auch gerade in Deutschland passiert, was allgemein passiert, die Auseinandersetzung mit einem Patriarchat, die Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen und so weiter. Das hat mich immer schon vor allem interessiert. Und heute ist das eben dann zu einem Stück gekommen, das so brandaktuell ist, finde ich. Und ja auch, was selten im Musiktheater ist, sich mit der Sphäre von Jugendlichen oder von jungen Erwachsenen beschäftigt. Das ist schon sehr besonders. Und das ist für mich auch ein sehr besonderes Projekt, auf das ich mich sehr lange, weil es immer durch Corona auch verschoben wurde, auf das ich mich sehr lange vorbereiten konnte, auf das ich mit meinem Team sehr zugesteuert habe. Und insofern ist es für uns alle einfach eigentlich auch so ein bisschen so eine Quintessenz einer Entwicklung oder einer Arbeit in den letzten Jahren.
Sie haben es ja eben schon angesprochen, das Haus ist wichtig, in dem man eine Chance bekommt, in dem man einen Freiraum bekommt, in dem man Aufgaben bekommt. Wie wichtig ist Ihnen denn das Regie-Team? Sie arbeiten ja, glaube ich, mit einer Bühnenbildnerin schon sehr lange zusammen, mit der Lichtregie, die Ihnen auch sehr wichtig ist. Was spielt von diesem Regie-Team so rein auch in Ihre Lesart eines Stückes?
Also ich habe verschiedene Teams tatsächlich. Also die Bühnenbildnerin von heute Abend, Ines Nadler, ist eine neue Partnerin, eine neue Kollegin. Der Kostümbildner hingegen ist ein langjähriger Partner von mir. Frank Lichtenberg ist das und auch Patrick Fuchs, der Lichtdesigner, mit dem habe ich sehr, sehr viel und sehr langjährig hier gearbeitet, vor allem am Musiktheater im Revier. Und für mich bedeutet Team eigentlich eine Grundbasis. Also ich mache Theater ganz sicher nicht allein. Also ich bin die Regisseurin, das heißt, ich habe aktuell dann szenisch zu arbeiten. Ich bewege die Figuren, die Personen, die SängerInnen in einem Raum. Aber die Auseinandersetzung mit meiner Bühnenbildnerin, mit dem Kostümbildner, mit dem Lichtdesigner, auch übrigens mit dem Dirigenten. Walter Rauch-Hellamy ist auch für mich ein langjähriger Partner, mit dem ich viel auch an anderen Orten gearbeitet habe. Für mich ist das essentiell, dass wir sozusagen am Anfang uns mit einem Stück im Gespräch auf Augenhöhe bewegen. Also ich mache da auch keine Unterschiede. Da bringt jede Person ihre Erfahrung ein und ihre Kompetenz, ihr Expertentum. Und ich würde immer nur sagen, ich bin immer nur genauso gut wie mein Team tatsächlich. Und das Team würde ich sogar vergrößern noch auf das Ensemble, auf das SängerInnen-Ensemble, weil ich finde, dass das auch, das sind die TrägerInnen meiner Ideen oder unserer Ideen. Also wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht über die Rampe kommt, wenn das nicht ausagiert werden kann, nutzt unsere ganze Vorstellung davon natürlich nichts.
Und dann gibt es ja auch schon mal Extremzustände, wie bei der Rosalka erinnere ich den nackten Mann. Und jetzt hier in dem aktuellen Stück geht es ja auch um Tote. Also vielleicht sagen wir doch mal kurz, worum es geht. Es geht um einen Amoklauf an einer finnischen Schule in Helsinki, wo mindestens 10 Schüler umgebracht worden sind von dem Amokläufer plus eines Lehrers. Das ist ja schon ein ziemlich hartes Thema. Und die Toten oder einige Tote, die also umgebracht wurden bei diesem Massaker, die treten auch auf. Wie überzeugt man denn Personen, Tote zu spielen?
Naja, das ist, war nicht schwer eigentlich, weil auf dem Theater ist das ja möglich, so die Vorstellung, die wir vielleicht ja auch von unserer Lebensatmosphäre haben, auszugestalten, auch über etwas, was Realität oder Realismus ist, hinaus. Also die Vorstellung, dass die Toten weiter unter uns wandeln und dass die sozusagen die Räume, die oft ja Jahrhunderte alt sind, in denen wir uns bewegen, also sei es Häuser, sei es Wohnhäuser, sei es Kirchen, sei es öffentliche Orte, die einfach die Schichten der Jahrhunderte sind, auf denen wir laufen. Und da sind so und so viele vorher schon dahin geschritten, die sind vielleicht nicht erschossen worden, aber sie sind da. Und diese Vorstellung, dass wir eigentlich umgeben sind von diesen Toten und dass die uns auch, indem wir sie erinnern, sozusagen erscheinen, dass die ganz plastisch werden, das ist auf dem Theater ja eine Möglichkeit, die man eigentlich sonst nirgendwo hat. Weil man kann einfach behaupten, die sind da. Und dann kann man gucken, spüren wir die, gucken wir die an, schauen die uns an. Und
was verraten die uns auch? Ne? Man kann ja Sichtweisen denn auch subsumieren.
Absolut, aber sie sind nicht weg. Also das Interessante finde ich immer an diesem Phänomen, dass sie sind nicht weg. Also genauso könnte man positiv sagen, jemand, der verstorben ist, bleibt. Er bleibt in der Erinnerung der Menschen, die diese Erinnerung weiter leben, die weiter darüber sprechen. Man spricht weiter über sie. Und dann ist es auch so gewesen, und das war auch eine sehr besondere, sehr schöne Erfahrung, dass ich diese Toten besetzt habe mit Jugendlichen, also jungen Erwachsenen, die sozusagen im Alter zwischen, ich würde mal sagen, 17 bis 21 sich hier vorgestellt haben in einem Casting mit großem Interesse, die auch wussten, was sie darstellen und die eben aus der eigenen Erfahrung, weil die sind genauso alt wie die, die damals vor 10 Jahren in diesem Plot umgebracht wurden, die mit ihrer eigenen Erfahrung sich dieser Rolle sozusagen stellen wollten. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, weil genau diese Altersgruppe im Besetzungsschema des Musiktheaters nicht oft vorkommt. Also entweder sind die Frauen und Männer, um die es geht, oder die Person deutlich älter, oder sie sind eben noch jünger. Aber dieser Jugendmoment, der ist ganz selten wirklich beleuchtet. Und das fand ich hier eine tolle Erfahrung.
Gab es denn da auch sowas wie ein Déjà-vu, dass einer von diesen Jugendlichen etwas oder bei ihm was hochgekommen ist oder bei ihr was hochgekommen ist, was mit eigenen Erfahrungen zu tun hatte? Und haben Sie das mitbekommen?
Also interessanterweise, glaube ich, war für alle, und das ging bis in unser Team, bis ins Ensemble hinein, wahnsinnig augenöffnend, wie viel wir alle eigentlich in der Schule, also im Ort Schule, in der Phase der Schule erlebt haben, was Mobbing und was Ausschluss, was Ausgrenzung bedeutet. Also das war hochinteressant, zumindest die darüber reden können oder reden, was wir da wirklich zusammengetragen haben. Und das muss ja nicht unbedingt traumatisch sein. Das habe ich heute auch gelernt im Gespräch mit unserer Psychiaterin, mit der ich später sprechen werde. Es gibt Personen, die das integrieren können und eben Personen, die ein Leben lang darunter leiden und das auch, die schwer gehemmt sind davon, was in Schulen passiert. Und das war eigentlich eine sehr schreckliche Erfahrung oder sehr, sehr betroffen machend, wie viel da wirklich passiert und auch eben in meiner Generation, da kamen unglaublich viele Erfahrungen hoch. Ich glaube sicherlich, dass es hinter der Sprache noch mehr gibt. Das ist sicherlich so. Insofern war das ein sehr bewegendes Projekt auch, wo ich da, zumindest, in dem ich auch das Gefühl hatte, dass es wahnsinnig persönlich auch die Beteiligten anging, inklusive mir selbst.
Um Mobbing geht es ja auch in dem Stück selber. Der Attentäter, nennen wir ihn mal so, der bekommt auch einen Moment, wo über seine Mobbing-Erfahrung gesprochen wird. Ich habe mir das Libretto durchgelesen und das ist ja schon auch ein Thema, das durch die sozialen Medien getragen wird. Und da geht es ja auch in dem Stück darum, dass er per Videoaufnahmen von Mitschülern oder Dinge ins Netz gestellt werden, um ihn bloßzustellen. Musiktheaterregisseurin nennen Sie sich. Warum Musiktheaterregisseurin und nicht einfach Regisseurin? Machen Sie kein Schauspiel?
Bislang habe ich wenig Schauspiel tatsächlich inszeniert, aber ich sehe mich eigentlich wirklich als Musiktheaterregisseurin deshalb, weil ich wirklich von Musik und Text komme, also gleichermaßen. Ich bin eine besessene Leserin immer schon gewesen und
Was lesen Sie? Partituren?
Auch, ja, aber auch natürlich Belletristik, Doku-Fiction, alles eigentlich. Ich bin wirklich da sehr affin und komme eben auch aus einer sehr Literatur- und theaterbegeisterten Familie.
Ach so, Ihr Vater, Ihre Mutter, hatten die auch mit Theater zu tun?
Gar nicht. Die sind Ärzte, beide Ärztinnen und Arzt, sind aber beide auch leidenschaftliche Leserinnen und gehen ins Theater und hören Musik und praktizieren Musik. Ich bin eben wie leidenschaftlich lesend auch früh ans Klavier gegangen und habe tatsächlich als Jungstudentin Klavier studiert, habe mich dann aber so aus dem Konglomerat von Literatur und Musik tatsächlich für Oper entschieden. Also für Musiktheater, wie ich es viel lieber auch nenne. Weil Oper finde ich den Bereich des Musiktheatralen, was wir zum Beispiel heute Abend sehen, den zeitgenössischen musiktheatralen Bereich, gar nicht inkludiert. Also Musiktheater ist viel genauer. Und mich hat eben die Verbindung und der Träger Musik, also der sowohl emotionale Träger Musik wie auch das, was Musik über die Sprache hinaus zu vermitteln weiß und kann, das hat mich immer fasziniert. Und da bin ich total, also da bin ich immer mehr Aktivistin auch, weil ich finde, Musik ist ein unglaublich guter Ideen- und Vermittlungsträger, weil es eben über die Sprache hinaus, über Grenzen, über Ethnien, über Sprachbarriere und so weiter hinaus auch verbindet, weil etwas erlebbar werden kann durch Musik, was die Sprache übertrifft. Und darin zu arbeiten, und das ist auch immer wieder eine Herausforderung, weil Musik ist natürlich auch vielfach lesbar. Anders als ein Text ist Musik natürlich unterschiedlichst interpretierbar und auch kann auch anders verstanden werden als zum Beispiel intendiert. Das ist schon wirklich für mich bislang die größere oder die noch spannendere Herausforderung als die reine Textarbeit auf einem Theater.
Musik hat ja im gewissen Sinne eine Ambivalenz, die natürlich auch die Möglichkeit gibt, dass jeder angreifen kann von seiner Warte aus und vielleicht eine Möglichkeit hat, einen Einstieg zu finden, den man gar nicht so gesehen hat, aber der für denjenigen, also Wahrnehmung ist ja ein sehr individueller Prozess, ein sehr persönlicher Prozess, dann stattfinden kann. Kaya Sarriahu arbeitet ja auch mit elektronisch generierten Klängen, auch wenn die Partitur natürlich immer hauptsächlich für das klassische Orchester komponiert ist. Gab es da etwas in Ihrer Partitur, das Ihnen Angst gemacht hat?
Nein, eigentlich gar nicht. Also ich finde, die Partituren von ihr, also inklusive Innocence, sind sehr...
Genau, wir müssen mal den Titel der Oper nennen. Ne? Innocence, Unschuld.
Unschuld, genau. Also ihre Art, Musik zu komponieren, ist sehr weit und offen. Also ich empfinde es als extrem, die gibt eine extreme Freiheit, in ihre Musik etwas hineinzudenken oder hineinzufühlen. Sie ist alles andere, und das macht das Musiktheater, was sie schreibt, auch so besonders. Sie ist alles andere als dogmatisch. Es gibt unglaublich viele Räume, die zu interpretieren sind. Und die ZuschauerInnen, finde ich, kann sich darauf einlassen. Die Musik überrollt nicht, die Musik überfordert nicht. Sie ist lesbar, sie ist auch konsumierbar, sage ich jetzt mal. Sie stellt keine Hürden auf, intellektuelle Hürden oder Verständnislosigkeit. Sie evoziert mehr den Raum, sich da reinzugeben. Sie hat eine starke Sogwirkung, finde ich, ohne dass sie überflutet, also ohne dass sie überwältigt. Das finde ich immer ganz wichtig. Also eine Musik, die die Freiheit gibt, sich darauf einzulassen, auf eine ganz eigene Art und Weise. Und das ist Musiktheater, das ja auch tatsächlich im zeitgenössischen Musiktheater oft sehr dogmatisch und sehr prinzipiengetreu und sehr theoretisch funktioniert. ist diese Sinnlichkeit und gleichzeitig diese Freiheit, die sie einem gibt, wenn man zuhört, ist enorm groß. Und deshalb ist eigentlich alles andere als Angst da entstanden, sondern eher ein großer Möglichkeitsraum, der sich öffnet und der mich total inspiriert hat.
Das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum sie so erfolgreich ist als Opernkomponistin, als Musiktheaterkomponistin. Denn sie ist eine der wenigen, die sich wirklich mit Musiktheater einen Namen erworben hat. Die Finnin Kaija Saariaho, die in Paris gelebt hat. Bis letztes Jahr ist sie leider gestorben. Sie werden dafür gerühmt oder gelobt, dass sie sehr detaillierte Analysen des Ausdrucks machen und die Personen sehr genau kennzeichnen. Hier in dem Stück gibt es 13 Figuren und 9 Sprachen. Teilweise heißen die Figuren nur Student 1 bis 5.
Sie haben aber auch Namen, tatsächlich. Sie haben auch in Klammern dahinter gibt es dann Namen. Es gibt tatsächlich nur 2 Figuren, die keine Namen haben, und das sind Priester und Lehrerin. Also the teacher and the priest haben keine Namen, aber ansonsten haben alle wirklich tatsächlich, alle anderen 11 haben Namen. Neben ihrer Bezeichnung die Schwiegermutter, der Schwiegervater, die Kellnerin, Student 1 bis 6.
Genau, vielleicht ganz kurz gesagt, die Handlung konzentriert sich auf einen bestimmten Moment, nämlich eine Hochzeit in der Familie des Attentäters, und zwar heiratet der Bruder, und es geht darum, muss man diese Geschichte der Braut erzählen? Muss man die Vorvergangenheit der Familie ihr darlegen? Und was passiert bei der Hochzeit? Natürlich tauchen die Personen auf. Also eine Kellnerin ist die Mutter von der Maketa, so heißt sie doch, der
Verstorbenen.
Der umgebrachten Erschossenen. Also sind alle erschossen worden, die wieder auftritt und auch was dazu sagt. Und interessant ist dann auch das Rollenspiel der verschiedenen Personen, die von verschiedenen Seiten her beleuchtet sind. Also die Toten sind teilweise keine unbeschriebenen Blätter, haben also beim Mobbing gegenüber dem Attentäter kräftig mitgewirkt. Und auch der Bruder, stellt sich heraus, hat seinen Bruder eigentlich dafür bewundert, also seinen Attentäterbruder, dass er sich so gerecht hat. Also es werden
unglaublich. Die Täter eigentlich auch mitgeschaffen. Also das ist interessant, dass eigentlich viele Figuren auch dazu beigetragen haben, dass diese Tat sich in dem Täter manifestiert hat. Und dass das ein sehr langer Prozess war und dass eigentlich keine Figur, abgesehen von der Braut, unschuldig ist. Und dass eigentlich auch in dem Stück keiner nur Täter oder nur Opfer ist, sondern es gibt tatsächlich eigentlich keine Figur, die nur Täter oder nur Opfer ist.
Täter werden ja gemacht, davon gehen wir jetzt mal einfach aus. Wie hat denn die Musik da reingespielt? Hat Kaija Saariaho den einzelnen Personen typisierende Musik zugeordnet?
Im Detail schon, aber ich finde grundsätzlich ist es viel wichtiger, dass sie eine Musik schreibt, die hell ist und klar und die leuchtet. Es ist sehr interessant, dass sie neben diesem knallharten Text, sage ich mal, der auch teilweise schwer erträglich ist und der Fantasien aufmacht, eine Musik schreibt, die eigentlich unerträglich schön ist. Also von einer unerträglichen Leichtigkeit manchmal auch oder einer unerträglichen Einfachheit. Es ist ein permanenter Fluss in dieser Musik. Also es geht weiter und es erzählt, finde ich, für sich genommen, dass es weitergehen muss und dass diese Figuren, diese Überlebenden des Attentats, einen Weg finden müssen, damit zurechtzukommen. Also mit diesem Trauma, mit dieser Belastung, mit diesem Verlust, weil alle haben etwas verloren, alle, klarzukommen, den bestenfalls zu integrieren. Und es stellt sich heraus, dass es eigentlich niemand kann. Es gibt eine Szene, wo das auch ausgesprochen wird von einer Figur, ich kann das nicht. Also das heißt, die Frage bleibt, wie kann eigentlich eine neue Unschuld, also wie kann es überhaupt weitergehen nach so einem Ereignis? Wie kann eigentlich eine neue Unschuld, kann überhaupt eine Unschuld wiedererlangt werden? Und wenn ja, wodurch? Und das ist etwas, was sie so ganz einfach durch die Musik immer so, also die Musik treibt alle immer nach vorne. Das Stück ist 1 Stunde 45 Minuten lang und man hat, finde ich, das Gefühl, dass das fliegt. Es ist ein unglaublich schnelles Stück, es tritt überhaupt nicht auf der Stelle. Die Figuren werden eigentlich so mit dem Strom der Zeit und des Weiterlebens so mitgerissen, mitgetrieben. Und das ist sehr nachvollziehbar, obwohl das auf eine untheoretische Art, nämlich auf eine ganz sinnliche Art von ihr befeuert wird, also von ihr ausgelöst wird. Und ich finde es wirklich sagenhaft, dass sie es schafft, mit dieser Art von Musik so ein Thema zu transportieren. Und das kann man wirklich nur jedem Publikum ans Herz legen. Die Musik öffnet diesen Raum, sich überhaupt mit dem Thema in einer Art und Weise zu beschäftigen, die nicht verschließt, die nicht beeinflusst, die nicht überrollt, die nicht überwältigt, sondern die einen Freiraum bietet.
Vielleicht sollte man auch dazu sagen, dass das eigentliche Massaker, das findet ja nicht statt in der Oper, das war 10 Jahre zuvor und es wird auch kein Blut gezeigt, es wird keine Untat gezeigt.
Es gibt keine Schießerei, das war alles vor 10 Jahren.
Ja. Die Personen erzählen quasi das, was sie erlebt haben und ihren Ist-Zustand und dazwischen changieren sie immer hin und her, was ist passiert, was hat mich traumatisiert, was ist mein Ist-Zustand, warum muss ich jetzt immer einen Apfel von einer Mutter bekommen, den ich dann wegwerfe, weil ich ihn nicht essen kann. Anders kann die Mutter damit nicht umgehen mit ihrem Erlebnis. Und das ist natürlich schon auch faszinierend, eine Oper ohne Handlung, die trotzdem einen Fluss hinbekommt. Wobei das ja auch ein altes Thema ist. Jetzt haben wir vor kurzem Orlando gesehen von Georg Friedrich Händel. Gibt es null Handlung, gibt es nur
Gefühlsbeschreibungen. Also es geht eigentlich in der Oper oder im Musiktheater Innocenz geht es eigentlich nur um Zustandsbeschreibungen. Es geht nur um Zustandsbeschreibungen und dann natürlich Situationen. Es geht auch irgendwann um Dialog. Also es ist interessant, dass aus den Zustandsbeschreibungen zunehmend im Stück Dialog werden, weil sich die betreffenden Figuren von beiden Seiten eben wieder treffen, weil es zur Auseinandersetzung kommt. Also die Handlung ist die, dass die Braut, die unwissende Braut am Tag der Hochzeit erfährt, was in dieser Familie los ist, was vor 10 Jahren geschah. Und dann gibt es ein großes Finale, nämlich was wird jetzt passieren? Also wie wird die Geschichte, wie werden diese Figuren mit dieser Offenlegung weiter umgehen?
Wobei der Priester ja was anbietet, nämlich die Liebe, auf die Liebe zu vertrauen. Also die Braut heiratet ja den Bruder, weil sie sich wirklich in ihn verliebt hat. Und die Frage ist, ob das geht. Die Braut will ja, glaube ich, aber der Bruder meint dann, er kann nicht, weil seine Schuld zu groß ist.
Ja, das erzählt der Text. Das ist dann wieder diese vordergründige Ebene, die hörbar ist. Und die Musik kann, denke ich, an einer bestimmten Stelle etwas anderes erzählen. Und das, was Sie ansprechen mit dem Priester, ich glaube, wir haben auch verlernt, an so höhere Werte, also an etwas, was größer ist, als wir selber individuell zu glauben. Das mit der Liebe, das kommt immer so im Nebensatz. Und das ist auch, der Priester kommt damit nicht wirklich durch. Ich glaube aber, das ist eigentlich, und das versuchen wir auch eigentlich in der Inszenierung zu zeigen, es geht nicht ohne ein etwas Höheres weiter. Also an etwas muss man glauben, um sowas zu überstehen und um auch aus so etwas zu lernen oder auch um konstruktiv aus so einer Situation rauszugehen, das heißt auch aktiv. Das ist interessant, in der letzten Szene beschreibt sie ja diese 3 Studierenden, die sagen, ich werde jetzt Ärztin, ich will helfen. Der 2. sagt dann, ich kann jetzt mit meinem Kind inzwischen wieder in geschlossenen Räumen agieren. Und der 3. sagt, ich gehe woanders hin. Ich fange neu an, ich wechsle den Ort. Es bleibt offen, ob es ihnen gelingt.
Zumindest sind alles Wege.
Vorhaben. Es gibt aktive Vorhaben. Und am Ende, glaube ich, geht es nur zusammen. Also am Ende glaube ich, dass diese 13 Figuren, die am Anfang eigentlich vereinzelt starten oder in ihren ganz klaren Familienverbänden, Paarverbänden und so weiter, geht ja auch um die Hochzeit eines Paares. Am Ende geht es wirklich darum, dass alle Beteiligten eigentlich kooperieren müssen oder kooperieren könnten und dass dann auch einzelnes Leid, geteiltes Leid und dadurch vielleicht leichter zu ertragen wäre. Und am Ende muss man auch sagen, es geht natürlich auch immer darum, die Welt zu verbessern. Es geht einfach darum. Daran glaube ich fest. Also es kann nicht sein, dass wir hier auf Erden rumlaufen, damit alles so bleibt, wie es ist. Also wenn wir die Kraft haben, finde ich, sollten wir aktiv daran arbeiten, dass es sich verbessert. Weil es gibt jede Menge zu tun. Und auch im Kleinen.
Oper oder Musiktheater, fassen wir mal beides zusammen, ist ja eine Gattung, die oft kritisiert wird als überholt und rückständig und nicht angemessen der heutigen Zeit. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das nicht so, gar nicht. Aber trotzdem wichtig, dass man sich damit kritisch auseinandersetzt, was die Opernliteratur anbietet. Weil es sind Autoren, eigentlich zunehmend oder immer noch sehr viel mehr männliche Autoren, die einen Blick von über mehreren hundert Jahren anbieten, die Geschichten anbieten, die das Narrativ aus dem 17., 18., 19. Jahrhundert haben, 20. Jahrhundert. Und wir leben im 21. Jahrhundert. Ich denke, dass es total wichtig ist, diese Libretti kritisch zu hinterfragen und kritisch zu lesen und auch gegenzulesen mit der Erfahrung unserer Zeit. Also zeitgenössisch zu lesen, das ist erstmal, finde ich, die Voraussetzung. Wir können bestimmte Texte heute nicht mehr eins zu eins bringen. Dazu wissen wir anderes, dazu wissen wir viel zu viel. Sie müssen irgendwie, finde ich, einen Weg finden, sich damit auseinanderzusetzen und zu differenzieren. Bestimmte Stücke, finde ich, auch müssen nicht mehr gespielt werden. Nein, das finde ich, geht jetzt zu weit. Darauf bin ich gar nicht vorbereitet, aber ich finde bestimmte Stücke,
die würden Sie dann auch ablehnen.
Würde ich nicht mehr inszenieren wollen. Ich finde, es geht nicht um das Verbot, aber ich finde, es geht um die sinnvolle Programmierung eines Stücks, weil man darf auch nicht vergessen, es ist ein unglaublicher Ressourcenverschlinger, so eine Inszenierung. Also da geht jede Menge Kraft, jede Menge finanzielle Mittel, jede Menge kreative Energie rein. Und ich finde schon, dass Musiktheater auch eine gesellschaftliche Relevanz haben sollte. Wobei ich die Unterhaltung da durchaus inkludiere. Also Menschen zu bereichern, Menschen aufzuladen, glücklich zu machen, zu energetisieren, ihnen was zu geben, was sie außerhalb ihres Alltags oder innerhalb ihres Alltags eben nicht erleben, finde ich total legitim. Da würde ich auch differenzieren. Aber es muss schon um was gehen. Und die alten Schinken immer wieder im alten Gewand und in der alten Lesart wieder aufzuführen, halte ich für total sinnlos.
Also was sind denn Ihre nächsten Projekte?
Also ich werde in Düsseldorf Lady Macbeth von Schensk von Schostakowitsch inszenieren. Das geht Mitte Januar los und hat Premiere Ende Februar. Das ist ein sehr wichtiges, sehr lang im Team angesteuertes Projekt. Dann werde ich in Wien arbeiten, in Stuttgart wieder und in Hamburg und werde unterschiedlichste Dinge, die Sachen sind auch nicht veröffentlicht, deshalb darf ich tatsächlich die Titel irgendwie noch nicht nennen, das ist so. Ne? Gehen in die nächste Spielzeit, genau, dieses Jahr mache ich Lady Macbeth von Rensk und dann bereite ich mich auf die sehr volle nächste Spielzeit vor. Das heißt, ich mache sehr unterschiedliche Sachen. Also das ist auch ein Schwerpunkt von mir, zeitgenössischen Musiktheater. Ich werde wieder Wagner inszenieren. Ich glaube, das kann man sagen.
Habe ich mal Tristan und Isolde?
Habe ich schon. Das habe ich in Chemnitz gemacht, 2021. Genau. Genau, am Ende des Lockdowns oder der vielen Lockdowne habe ich das inszeniert dort, ja.
Sehr schön, ja, ganz herzlichen Dank.
Ja, wir könnten ewig weiterreden, glaube ich.
Die halbe Stunde ist jetzt vorüber, aber
vielleicht noch das, dass ich halte Oper wirklich für eine sehr zeitgemäße Kunstform, weil sie Musik, Text und auch unterschiedliche Sprachen, multiethnische Konflikte und so weiter sowohl schon in sich trägt, als auch sich damit auseinandersetzt. Und Musik ist, wie gesagt, auch eine offene Form der Kommunikation und hat auch immer noch diese Besonderheit, Menschen auf eine andere Art zu öffnen als diese bewusste Sprache, die wir auf dem Theater sonst haben. Vielleicht ist mir das noch besonders wichtig, dass ich würde das gerne sehr hochhalten und ich würde das auch gerne und immer mehr versuchen zu vermitteln, dass das eine Unmittelbarkeit haben kann.
In Ihren Inszenierungen. Was sagen Sie denn zu der Kulturkrise, die gerade ausgerufen wird und den Sparmaßnahmen, die jetzt überall wie ein Schwert an die Decke gehangen werden?
Ja, das ist eine Tragödie, das ist eine Katastrophe, weil es ein Riesenrückschritt ist. Das bedeutet einfach, dass bestimmte Aspekte von Kultur nicht mehr stattfinden können, weil einfach die finanziellen Mittel, die Räume dafür fehlen werden. Und dass viele Wege, die in den letzten Jahren sehr, sehr perspektivisch, sehr gehaltvoll eingeschlagen worden sind, dass die wieder verschwinden werden. Und das bedeutet natürlich auch für viele Kolleginnen und Kollegen meiner Zunft, aber auch der ganzen darstellenden Künste und so weiter, bedeutet das auch viel Verlust an Existenz, an Arbeit, an Räumen. Und ich glaube schon, dass es dazu beiträgt, dass weniger Wichtiges gesagt wird und dargestellt wird. Ich halte es für wirklich sehr, sehr ernst, weil die Entwicklung ja nicht nur in Berlin fortschreitet. Und
in Köln haben wir es auch, ne?
Genau. Und der Stellenwert von Kultur, der kann gar nicht, insbesondere finde ich, von Theater, von Musiktheater, das kann gar nicht hoch genug geschätzt werden. Und ich glaube, das ist den wenigsten Leuten bewusst. Es müsste ihnen aber auch bewusst gemacht werden, nicht nur durch die Kulturschaffenden selber, sondern auch durch die Systeme, also durch die politischen Systeme, die sozusagen diese Kultur ermöglichen oder auch nicht. Und diese Kultur sozusagen zu beschneiden und einzusparen, ist ein deutliches Zeichen. Das ist ein aktiver Vorgang der Politik. Und das, denke ich, ist sehr fragwürdig.
Sagt Elisabeth Stöppler, Musiktheaterregisseurin. Und gerade hier im Theater im Revier wird eine Regiearbeit von ihr gezeigt, und zwar Innocence von Kaya Sarriaou. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank.